unterwegs, der Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Ist immer sinnvoll, wenn man das Mikrofon auch öffnet. Hallo Franz.
Hat Vorteile, hallo, servus.
Ich bin Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und wir haben gleich eine gute Nachricht, Mensch Franz. Du hast schon wieder einen Preis bekommen.
Yay! Ja, zum dritten Mal in Folge. Ich bin da total glücklich drüber. Reiseblock des Jahres 2024. Ist auf der ETB verliehen worden, der Preis. Man darf nicht arrogant und eingebildet werden, aber so ein bisschen freuen, glaube ich,
darf. Ja, darf auch ein bisschen arrogant und eingebildet werden, wenn es jetzt das dritte Mal hintereinander ist.
Sollte man vermeiden.
Dann verzeiht man es dir schon eher, würde ich sagen. Und nächstes Jahr ist ja klar, wirst du es wieder. Weil sonst war es mit unserem Podcast.
Aber ganz ehrlich, dreimal in Folge ist schon cool genug. Ich gönn's da nochmal jemand anders.
Ich habe ganz kurzfristig versucht, Franz, eine Reise zu buchen. Ich hatte vor an Ostern und das war natürlich nicht so klug.
Er lacht schon. Also Reise im Osterferien buchen ist klug, aber so kurzfristig ist nicht klug.
Nicht so klug, ja. Ich habe also versucht, eine Reise zu buchen im Mittelmeer. Ich dachte, so wie an Weihnachten, so mit Costa oder so oder MSC, könnte man ja mal so eine kleine Fahrt machen, so 7 Tage günstig, so für um die 1.000 Euro. Diese Reisen gab es auch.
Hättest du vielleicht gekriegt, wenn du so vor einem Jahr oder so gebucht hättest.
Ja, oder vielleicht vor einem halben Jahr. Aber jetzt habe ich es halt mal probiert. Ich probiere es jetzt. Also probieren geht über studieren. Und landete dann auch auf der Seite von Costa und habe dann auch eine Reise gefunden, 6 Tage, 900 Euro ungefähr. Habe gedacht, ja, das ist doch cool. Einmal so ums Mittelmeer herum und bin dann auf die Seite gegangen und war erst alles super und dachte, ja, ich hab's. Und dann habe ich draufgeklickt und dann kam eine Fehlermeldung auf der Seite. Als ich dann die Innenkabine buchen wollte, kam eine Fehlermeldung. Komisch. Na gut, vielleicht gibt's einen Fehler in der Webseite oder auf der Webseite. Habe ich gesagt, gut, nimmst du mal eine andere Kategorie, nimmst du mal die nächst teure mit Außensicht. Fehlermeldung. Balkonkabine, Fehlermeldung. Suite, hat wunderbar funktioniert.
Okay, das heißt, die Fehlermeldung hieß nur, es wollen gerade so viele gleichzeitig das buchen, dass der Server den Andrang nicht mehr verkraftet.
Ja. Also liebe Costa-Freunde oder liebe Produzenten von Costa, die Webseite produzieren, macht da bitte nicht eine Fehlermeldung hin, sondern sagt einfach, dass ausgebucht ist. Dann weiß ich Bescheid, dann ist es ausgebucht und dann zeigt mir an, was nicht ausgebucht ist. Dann kann ich entscheiden. Aber wenn ich eine Fehlermeldung bekomme, versuche ich es halt immer wieder und immer wieder und immer wieder und rufe dann sogar noch bei Costa an, ja, um zu fragen, hier, ich würde gerne die Innenkabine buchen, aber ich kriege da immer eine Fehlermeldung. Entweder ihr habt sie nicht mehr oder es ist tatsächlich ein Fehler. Und natürlich hatten sie nicht mehr. Also ich habe keine Reise mehr bekommen zu Ostern. Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, aber ich habe gedacht, ich probiere es mal. Ja, also wir hatten ja das Thema schon mal, dass die Webseiten von Kreuzfahrtreedereien nicht immer ideal sind. Aber das ist ja nicht unser Thema. Was aber das auch gezeigt hat, ist, dass...
Der Grund,
ist nämlich offensichtlich flutscht es wieder bei den Reedereien, denn wie gesagt, alles ausgebucht gewesen, auch bei MSC habe ich nichts bekommen, AIDA war mir dann zu teuer, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch Kapazitäten frei hatten, aber es scheint zu flutschen, Franz, also die Zahlen, die gehen steil nach oben, was die Buchungszahlen betrifft, oder?
Ja, absolut. Also es war jetzt gerade auch auf der ETB, hat der Deutsche Reiseverband auch die Zahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht. Es sind 2,9 irgendwas, also knapp 3 Millionen Deutsche waren 2023 auf Kreuzfahrt, nochmal 700.000 ungefähr auf Flusskreuzfahrt. Und das sind beides Zahlen, die sind ganz nahe an dem Rekord von 2019, also vor der Pandemie dran. Und die die Auftragslage im Moment ist dermaßen gut für 2024, sagen alle Reedereien im Grunde auf den größeren Schiffen. Expeditionsmarkt ist ein bisschen schwierig, aber auf den größeren Schiffen ist die Buchungslage so gut, dass eigentlich alle davon ausgehen, dass 2024 wieder ein neues Rekordjahr wird. Mit noch mehr Buchungen, mit noch mehr Zahlen und auch mit höheren Preisen.
Das hatte ich gerade
schon gesehen bei deiner Recherche. Ja. Klar, die Nachfrage ist enorm. Das Wachstum des Marktes, also die Zahl der Schiffe, ist ja in der Pandemie eher zurückgegangen und läuft jetzt erst langsam wieder an. Das heißt, es ist auch ein geringeres Angebot bei höherer Nachfrage. Das ist dann automatisch, führt es dann halt auch zu höheren Preisen. Also insofern ist im Moment, wenn man Kreuzfahrt machen will, langfristiges Vorausbuchen gar nicht mal so unklug. Man kann trotzdem natürlich Glück haben, wie du es auch probiert hast, und ein Schnäppchen erwischen irgendwo. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gerade recht gering. Also es läuft in der Kreuzfahrt.
Ja, ich hatte auch dann mal geschaut. Ich habe ja mal eine Weihnachtsreise gemacht mit Costa, du erinnerst dich. Und habe gedacht, jetzt schaust du mal bei 2025, was die Reise jetzt kostet. Die war deutlich teurer. Mit dem gleichen Schiff, gleiche Strecke, war deutlich, also ich glaube 600, 700, 800 Euro teurer als zu der Zeit, als ich es zuletzt gebucht habe. Also wirklich deutlich teurer. Aber ist ja gut für die Kreuzfahrt, schlecht für die Kunden. Jetzt bereuen vielleicht die eine oder andere Reederei, dass sie nicht doch mehr Schiffe gebaut und den Auftrag gegeben haben, wer weiß.
Naja, wäre gar nicht möglich gewesen. Also vor der Pandemie, wo die Aufträge ja noch gingen, waren die Reedereien, die Werften ja alle voll ausgelastet. Ja. Und wenn man halt jetzt einen neuen Auftrag gibt, das dauert halt dann doch 5 Jahre, bis ich das Schiff kriege. Na, also das läuft erst langsam wieder an jetzt.
Wir werden noch weiter über die Zahlen sprechen in der Aftershow. Jetzt sprechen wir über, du warst auf der ITB, du hast jemanden getroffen, nämlich Kevin Buboltz von Norwegian Cruise Line. Vielleicht stellst du ihn mal ein bisschen näher vor.
Kevin, ich bin per Du mit ihm, weil wir uns schon ganz ewig kennen, auch schon bevor er in den hohen Positionen bei Norwegian Cruise Line war. Also da nicht wundern im Interview, wir duzen uns und wir wollten jetzt da auch nicht irgendein verkrampftes Sie nur für den Podcast aufsetzen. Kevin war bislang Europageschäftsführer bei Norwegian Cruise Line, ist seit Januar nochmal ein Stück aufgestiegen, ist jetzt Vice President, seit Januar 2023 schon, muss man sagen. Das ist halt einem Jahr etwa. Ist Vizepräsident, Vice President und Managing Director, also Geschäftsführer für Kontinentaleuropa, Nahen Osten und Afrika. Also für ein ziemlich großes Gebiet inzwischen verantwortlich. Und unterhalte mich im Grunde regelmäßig mit ihm, aber auf der ITB haben wir es mal wieder geschafft, uns wirklich für eine Podcast-Folge, für ein Interview zusammenzusetzen, wo wir uns über die aktuelle Situation in der Kreuzfahrt und auch über die Zukunft und auch so ein bisschen natürlich, wenn man über Zukunft redet, auch immer über das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltschutz.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprechen, wo Norwegian ja ein bisschen eine eigene, andere Strategie hat als viele andere Reedereien. Mhm.
Nun ist es so, auf der ITB, wo du das Interview aufgezeichnet hast, ist es immer sehr, sehr laut. Da sind viele Menschen, die unterhalten sich, die schreien durch die Halle, die essen was, die trinken was, die klopfen sich laut auf die Schultern und so weiter und so weiter. Also viel Lärm. Und wir haben
der Geräuschpegel ist enorm.
Ja. Genau. Und du hast ja dort auch gearbeitet, du hast ja auch moderiert. Und
Da nicht. ITB war ich, ich moderieren tue ich immer auf der Münchner Reisemesse, auf der Free. Auf der ITB bin ich tatsächlich als Besucher, mache ganz viele Termine mit Reedereien, mit anderen Leuten aus der Kreuzfahrt, um mit dem Kontakt zu pflegen, Neuigkeiten zu erfahren.
So. Und jetzt ist es sehr laut. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut, wenn man dann ein Interview aufzeichnen will für einen Podcast, weil dann sind die Hintergrundgeräusche so laut, dass man fast nicht mehr versteht, was er sagt. Und jetzt kommt künstliche Intelligenz ins Spiel zum ersten Mal. Und das ist eine Premiere. Wo ist mein Applaus? Hier. Nee, ist nicht da. Egal.
Du bist halt, du bist halt nicht TV-Total, wo man nur Knöpfe drückt und dann kommen die Geräusche.
Zum ersten Mal künstliche Intelligenz in unserem Podcast. Viel Intelligenz hatten wir ja immer, nämlich in Form von uns beiden. Jetzt kommt noch künstliche Intelligenz dazu. Und zwar wird man es gleich hören. In der ersten Frage, die erste Frage, die du stellst, ist ohne künstliche Intelligenz. Ja, da sind die Hintergrundgeräusche noch voll da. Und gleich die Antwort von Kevin Buboltz ist dann mit künstlicher Intelligenz bearbeitet, um eben die Hintergrundgeräusche ja nicht komplett wegzubekommen, aber doch deutlich leiser zu bekommen, ne?
Man könnte es ja auch fast komplett wegbekommen, dann würden allerdings die Stimmen so ein bisschen metallern klingen. Also ich habe da, man kann da, ne, es ist ja wirklich im Grunde filtern per Knopfdruck, da ist ganz, ganz wenig Arbeit dabei, die man selber leisten muss. Der Computer macht da fast alles. Aber man kann so ein bisschen mit einem Regler einstellen, wie stark gefiltert werden soll. Und dann habe ich so einen Kompromiss gesucht zwischen noch natürlich klingendem Interviewstimme und gleichzeitig möglichst reduziertem Geräusch. Und ich finde, das Ergebnis ist extrem faszinierend.
Also, wir hören uns das Interview an mit Kevin Buboltz von Norwegian Cruise Line auf der ITB in Berlin.
Kannst du einen Überblick geben, wie es der Branche eigentlich gerade geht? Pandemie hat ja überall reingeschlagen. Alle sagen, es ist vorbei, aber ganz vorbei ist es natürlich irgendwie noch nicht, oder?
Also für uns ist es vorbei und ich denke, der Branche insgesamt geht es auch sehr gut damit. Wir sind ja jetzt zurück zu alten Auslastungen auch und letztes Jahr war schon ein sehr gutes Jahr, da fehlt uns noch ein bisschen im ersten Quartal und dieses Jahr wird jetzt durchgehend ein sehr gutes Jahr werden. Wir sind gerade, haben ja gerade unseren Jahresabschluss vorgelegt und sind wieder zum Profit zurückgekehrt jetzt auch und von daher sind wir da guter Dinge. Wir sind von der Vorausbuchungsquote, ich bin jetzt 19 Jahre dabei hier bei NCL, so gut vorausgebucht, wie wir noch nie waren für ein Jahr. Also
auch langfristiger.
Und auch langfristiger. Geht so weit, dass wir Partner haben in den USA, Expedia zum Beispiel, die eigentlich davon leben, dass sie Close-In Kurzfrist Karibik verkaufen. Und wir haben gar nichts mehr, was die jetzt verkaufen können. Und
okay, das jetzt heißt, die haben jetzt müssen, ein Problem.
Dass die quasi ein Problem haben und sich darauf anpassen müssen. Was machen sie denn jetzt? Sie müssen jetzt länger vorausbuchen. Und darauf sind sie weniger vorbereitet dementsprechend. Ja? Also eine interessante Entwicklung.
Das heißt im Umkehrschluss aber für die Passagiere bedeutet das auch höhere Preise jetzt, oder?
Die Preise sind robust, die sind gut aus unserer Sicht. Ja? Also wir wollen ja Qualität anbieten können, das hat gewisse Kosten und deswegen muss es auch einen gewissen Preis haben. Aber warum das so ein bisschen gut funktioniert, ist, weil es eben so eine hohe Leistung hat. Ja? Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach so gut, finde ich, mit Landurlaub auch. Es ist ja alles teurer geworden, Landurlaube sind ja auch ein ganzes Stück teurer geworden. Und was wir sehr viel kriegen zurzeit, ist Leute, die uns buchen, weil sie sagen, Kreuzfahrt ist eigentlich das ideale Paket und hat dafür ein enorm gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und diese Kombination aus der Convenience der Kreuzfahrt, ja, also ich habe diese Kombination aus, ich kann relaxen und ich kann was erleben und gleichzeitig dann so ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist das, was, glaube ich, momentan Kreuzfahrt sehr gut gehen lässt.
Spielt bei dem Thema auch Destination eine Rolle? Also fühlen sich Leute auf einem Kreuzfahrtschiff jetzt wohler, wenn sie eine Fernreise machen bei der ganzen politischen unsicheren Situation? Spielt das da irgendwo rein?
Also es war, würde ich sagen, schon immer ein Faktor. Also wir haben durchaus einige Leute, gerade in den exotischeren Destinationen, die die Kreuzfahrt nutzen, um etwas erstmal kennenzulernen von einer sicheren Basis aus, wo sie sagen, ich weiß noch nicht, ob ich mir das allein an Land zutraue, aber ich mache es mit dem Schiff, ich lerne es kennen und dann danach komme ich vielleicht an Land wieder, dann irgendwo, ja. Und das habe ich nicht das Gefühl, dass es mehr geworden ist, ehrlich gesagt. Also ich kriege zumindest das Feedback nicht mit, aber es ist ein immer vorhandener Faktor, dass es immer Leute gibt, die die Kreuzfahrt so nutzen als sicheren Hafen, sozusagen.
Wenn wir schon bei Destinationen sind, wie stark wirken sich denn im Moment, also klar, wir wissen natürlich, Rotes Meer wird nicht gefahren, das ist eine Auswirkung, aber wie ist denn so eure Perspektive, auch eure Befürchtung oder Planung oder Plan B für die Zukunft mit diesen immer mehr Krisen, die ja gerade sind? Mit Taiwan ist ja auch so ein Unsicherheitsfaktor zunehmend, so ein bisschen schon latent im Hintergrund. Gaza-Krise, Krieg, wie auch immer man das dort nennen darf oder nennen will. Ostsee-Ukraine-Krieg, der ja auch immer so dieses Potenzial hat, weiter Richtung Westen zu drängen im Allerschlimmsten. Also das sind ja so Zukunftsszenarien, die, was Destinationen angeht, Probleme machen könnten. Macht ihr euch da Sorgen? Macht ihr euch da Gedanken? Oder ist das was, was man eher auf sich zukommen lässt, weil man es eh nicht ändern kann?
Ja, also man muss es auf jeden Fall ein Stück weit auf sich zukommen lassen. Wir beobachten natürlich alles, was man beobachten kann, regelmäßig und gucken dann, wann wir reagieren müssen und reagieren dann. Der Vorteil der Kreuzfahrt ist natürlich auch, dass wir eben unsere Schiffe woanders hinstellen können, im Gegensatz zu einem landbasierten Hotel. Und insofern ist das ein Stück weit Teil unseres Businesses ja schon immer gewesen. Man muss halt reagieren, wenn irgendwo was nicht geht. Wir hatten ja früher auch schon Dinge, wo es dann auf einmal hieß, oh, wir können Israel nicht mehr anlaufen. Und dann sucht man sich eben andere Routen. Also wir sind ganz gut im Reagieren, denke ich mal, und hoffen natürlich, dass wir das so wenig wie möglich praktizieren müssen. Aber wir sind darauf vorbereitet und werden es dann Schritt für Schritt so nehmen, wie es kommt. Also es ist im Moment, fühlt es sich wieder ein bisschen natürlich mehr an in der Welt, gerade an Krisen. Aber wenn man mal zurückblickt, hatten wir ja immer schon mal was, worauf wir reagieren mussten. Und ja, von daher ist es eigentlich keine komplett unnormale Situation für uns. Ich denke, wir sind als Branche gut vorbereitet zu reagieren dann auch.
Spürt ihr da von den Kunden, von den Passagieren irgendwie eine Reaktion, dass sie sagen, ist dieses Mittelmeer buche jetzt mal lieber nicht? Oder ist das kein Thema.
Also es ist so ein bisschen so, es war natürlich dann, als es losging in Israel dann, dass alles, was irgendwie einen israelischen Hafen dabei hatte, nicht mehr ging, selbst wenn es weit in der Zukunft war, weil die Leute dann erstmal eine Pause machen und sagen, Moment mal, ich gucke mir das erstmal alles an. So ähnlich auch mit dem Roten Meer dann am Anfang und nun sind ja alle im Prinzip am Umrouten auch entsprechend. Von daher, da merkt man es schon und ansonsten merkt man es, wenn man global guckt, natürlich auch ein bisschen, je nachdem, wie nah man dran ist. Ja. Also es gibt schon natürlich immer so die typischen Amerikaner, die dann sagen, oh, ich fahre jetzt nicht nach Europa, weil da ist ja ein Krieg. Und dann fragt man, was, wo ist Krieg? Ach, in der Ukraine. Ja, deswegen fährst du nicht nach Spanien. Okay, das ist dann eine andere Perspektive. Das haben die Europäer natürlich dann anders. Für die ist es dann wesentlich punktgenauer, wo die Krise wirklich ist, dann entsprechend. Und so sieht man es ein bisschen. Aber das ist auch so, wie es schon immer war, würde ich sagen auch. Und wir haben dieses Jahr dadurch, ich habe ja gesagt, wir sind so gut vorausgebucht wie noch nie. Und wir sind auch keine nennenswert höheren Storno-Raten aus den USA zum Beispiel jetzt, was auch bei Krisen in der Vergangenheit öfter mal der Fall war, dass dann höhere Stornos dann noch waren. Aber
das heißt, die Leute wollen jetzt einfach Kreuzfahrt.
Ja, ja. Also ich glaube, die Leute wollen Urlaub, auf jeden Fall Urlaub auch und rauskommen und auch mal ein positives Gegengewicht haben zu dieser wahnsinnigen Welt teilweise manchmal und einfach mal rauskommen. Und dann sehen sie in Kreuzfahrt einfach ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und diese Kombination aus, ich kann relaxen und ich kann was erleben gleichzeitig. Und das funktioniert dann für uns natürlich sehr gut.
Ja. Gibt es im Moment Trenddestinationen, also wo du sagst, das wird gerade im Vergleich zu früher besonders stark gebucht? Gibt es Orte, Regionen, wo die Leute gerade besonders intensiv hinwollen?
Also bei uns ist ein bisschen Nachholeffekt wahrscheinlich, aber auch wir haben jetzt immer mehr Business auch in Asien wieder. Wir haben gerade ein paar neue Routen aufgelegt, auch rund um Japan, wo wir jetzt, glaube ich, eines der breitesten Angebote haben. Und da sind wir also auf jeden Fall, ein Schwerpunkt von uns ist da in Japan und in Asien im Moment von den Buchungen her auch. Aber ansonsten so richtige Trends, also es geht wirklich ziemlich breit. Und was ich erstaunlich fand zu sehen, ist, auch gerade die Karibik läuft sehr, sehr gut. Und wir haben kaum noch Last-Minute-Angebote jetzt für diesen Winter, weil es vor allen Dingen auch aus den USA raus sehr stark gebucht wird.
Jetzt, wenn die Nachfrage so immens ist, dann schließt sich die nächste Frage automatisch an. Vor der Pandemie war ein riesiger Neubauboom. Die Werften sind gar nicht nachgekommen, mit neue Schiffe zu bauen, um die Nachfrage zu befriedigen. Ist das was jetzt wieder einsetzen wird? So allzu viele Neubauaufträge hat man bis jetzt ja noch nicht gesehen.
Ja, aber wenn man hinter den Kulissen guckt, das wird natürlich überall gesprochen. Also wir sind ja so ein bisschen in diesem Balanceakt. Wir brauchen jetzt ein paar gute Jahre, um wieder zurückzukommen zu alter Stärke, sage ich mal so. Also jetzt intern sagen wir manchmal, es ist ein bisschen fast schizophren im Moment, dass man einerseits Rekorde bejubelt bei den Buchungszahlen und das super läuft. Die Preise sind so hoch, wie wir sie noch nicht hatten und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich schon noch was abzuarbeiten aus der Krise. Wir waren ja bei uns in unserem Fall 500 Tage auf den Tag genau, kein zahlender Gast an Bord und haben trotzdem die Flotte die ganze Zeit warm aufgelegt gehabt und bereit gehalten und von daher entsprechende Kosten. Also von daher,
es ist Kosten, was abzuarbeiten. Um es mal auf den Punkt zu bringen, es sind hohe zweistellige Milliardenbeträge, die da letztendlich aufgelaufen sind in der Pandemie für jede einzelne von den großen Reedereien. Wie weit seid ihr denn da mit dem Schuldenstand? Kann man den schnell arbeiten oder ist das was man über lange Zeit letztendlich mit sich rumziehen und versuchen muss irgendwie zu managen, parallel zu dem Wachstum, den man ja auch finanzieren muss?
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch die Balance. Wir wollen ja auch weiter wachsen. Also du hast vorhin über Schiffsbestellungen gesprochen. Wir haben ja noch weitere Schiffe in Bestellung. Unser nächstes Schiff kommt in 2025. Dann haben wir noch drei weitere von der Prima-Klasse in Bestellung. Das wird uns bis 2028 daneben beschäftigt halten. Und danach sprechen wir natürlich intern auch schon drüber, wie es dann weitergeht. Wir sprechen auch schon mit Werften. Also das heißt, wir wollen investieren. Und gleichzeitig müssen wir die Schulden abbauen. Und wenn du jetzt unseren letzten Earnings Call verfolgt hast gerade, wir haben ja dann offensichtlich zur Überraschung der Marktanalysten das Jahr mit einem Profit abgeschlossen, wo andere noch erwartet hätten, dass es vielleicht jetzt nochmal ein Verlust wird.
Und also das komplette Jahr ist schon mit Profit wieder gewesen, 2023.
Genau, ja. Das haben einige erst für dieses Jahr erwartet. Das heißt also, bis jetzt ist es gut angelaufen, der Schuldenabbau. Ja, also wir können jetzt anfangen, unsere Schulden abzubauen oder haben jetzt angefangen. Aber es ist natürlich noch ein Weg. Und es wird uns ein paar Jahre beschäftigen. Also das Schizophrene, was ich vorhin angesprochen habe, ist so dieses, es ist super, aber wir brauchen jetzt auch ein paar super Jahre. Und dann kommen wir wieder zurück. Und je nachdem, wie gut es bleibt, wenn es so gut bleibt, wie es jetzt gerade läuft, dann geht es relativ schnell, dass wir wieder zurück sind auf alter Stärke.
Und ihr habt ja auch einige ältere Schiffe in der Flotte, die jetzt nicht morgen schon nicht mehr fahren können. Die sind ja noch wunderbar in Schuss, gut renoviert vor einem Jahr. Aber das ist so mittelfristig, so auf 10-Jahres-Perspektive oder so gesehen, sind ja die Schiffe, die irgendwann auch ersetzt werden müssen. Habt ihr schon konkretere, also klar, ihr habt ja jetzt 6 Schiffe der Prima-Klasse, die letztendlich kommen. Habt ihr darüber hinaus schon Planung, jetzt was auch den konkreten Ersatz für diese älteren oder ältesten, in Anführungszeichen, Schiffe?
Es ist eine aktive Diskussion bei uns in der Firma momentan, wie wir langfristig weitermachen mit unserer Flottenstrategie. Und es gibt natürlich ein paar Schiffe, wo wir sagen, über die nächsten Jahre hinweg, sind die Kandidaten, die vielleicht rausgehen können aus der Flotte. Und dann fängt man ab jetzt an, eben zu schauen, wann sich auch Möglichkeiten ergeben, natürlich die sinnvoll aus der Flotte herauszunehmen. Also wenn man damit noch ein bisschen Geld verdienen kann, ist es ja besser, als wenn man sie nachher irgendwo dismanteln muss dann irgendwo.
Ja, also gibt es im Moment Chancen, ältere Schiffe, also über die Star, über die Spirit oder solche Schiffe, gibt es da eine Chance, die noch zu verkaufen? Weil der Markt ist ja im Moment fast so ein bisschen überflutet mit älteren Schiffen, die zum Teil ja auch noch auffliegen aus der Pandemie, die gerne irgendwann, ja, die man eigentlich noch schön benutzen könnte. Ne? Holland Merkur Line gibt es ein paar Schiffe, die bei SeaJets geparkt sind. Und
ja, genau. Ja gut, die haben sie gekauft.
Wie gut ist denn dieser Zweitmarkt im Moment?
Also es ist natürlich kein fantastischer Zweitmarkt im Moment. Man muss seine Opportunities dann so ein bisschen suchen und schauen, und da haben wir auch jemanden natürlich aktiv beschäftigt, der sich einfach mal umschaut, was es so für Möglichkeiten gibt, und dann bewerten wir es wirklich im Einzelfall, ob es für uns Sinn macht oder nicht entsprechend. Also ja, es gibt Möglichkeiten, aber es ist schwieriger als früher. Es ist nicht einfach ein großer Markt da, wo man die Schiffe einfach draufwerfen kann und sagen kann, das nimmt mir schon jemand ab, aber es gibt Möglichkeiten, man muss halt aktiv daran arbeiten. Ja.
Seit jetzt die Icon of the Seas gerade als neues, das größte Kreuzfahrtschiff auf den Markt gekommen ist, toben die Diskussionen ja wieder, wie groß können denn Kreuzfahrtschiffe noch werden? Na, da gibt es ja immer so diese zwei Lager, die sagen, es ist ja keine Kreuzfahrt mehr, diese Riesendinger. Die anderen sagen, Ralph Rubin sagt, wir brauchen diese Größe, damit wir die Features auf das Schiff kriegen können, die wir da gerne umsetzen wollen. Wie siehst du denn den Trend in der Branche insgesamt und bei euch, was die Größe von Schiffen angeht?
Ich meine, sowas wie Features draufkriegen, wir sagen ja auch, wir bauen große Schiffe, um Features an Bord anbieten zu können. Aber dann sind es eben bei der Prima-Klasse auch eben 3000 Leute an Bord, und andere bauen vielleicht ähnliche Schiffsgrößen und haben dann 5000 Leute an Bord. Also man kann auch ein großes Schiff bauen und muss es nicht mit 5, 6, 7000 Leuten voll machen dann. Aber das dahingestellt, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall im Camp zu sagen, das ist was anderes, was die Icon da macht jetzt, als was wir machen. Das ist für mich auch nicht mehr unbedingt Kreuzfahrt in dem Sinne.
Also nicht im alten klassischen Sinne. Nee, also schwimmendes Ferienressort, was jetzt per se
abgeschlecht ist. Genau, und dafür gibt es eine Zielgruppe und Leute, die das möchten. Und das macht Royal Caribbean super gut. Und das ist doch schön. Das sollte es auch geben im Markt. Ja. Aber für mich ist das nicht eine Kreuzfahrt. Eine Kreuzfahrt für mich und für uns auch ist immer mit dem Entdecken einer Destination verbunden und hat dann eben eine richtige Route. Und sieht man ja auch bei unserer Routenplanung. Wir gehen halt viel mehr hin in Richtung Open Jaw und längere, intensivere.
Also Open Jaw heißt Start- und Zielhafen sich dasselbe.
Ja, genau. So dass man eben auch mehr sehen kann und nicht unbedingt zurück muss nach Barcelona, sondern man kann einfach entlang der Küste fahren und noch ein paar Häfen mehr reinbekommen. Also das ist eher unsere Vorstellung davon, mit der Kreuzfahrt eben die Welt zu entdecken. Und das ist eben was anderes, als es jetzt die Icon macht, die dann ja im Prinzip auch diese Größenordnung, die können ja nur noch in ganz, ganz wenige Häfen oder eben zur Privatinsel fahren. Aber alles hat seine Berechtigung, würde ich sagen. Und dann ist es ja für den Kunden dann zu entscheiden, wer was möchte. Wir sagen ja schon länger, es gibt eigentlich für jeden ein Schiff. Und so ist es ja auch. Also für uns ist das Wichtigste auch im Marketing und solchen Sachen, dass wir immer genau gucken, wen wollen wir denn eigentlich ansprechen, und dass wir da gezielter vorgehen. Weil wir wollen ja niemanden langweilen mit unserer Story. Wenn die Person woanders hin möchte, ist ja in Ordnung. Ja, ich glaube, der Markt ist dafür groß genug für uns alle.
Und ihr habt ja auch private Inseln. Also ihr habt Harvestine, Belize, nicht respektiert, das ist auch eine Insel, ne?
Ja.
Ja. Und Great Stirrup Tea in den Bahamas. Da seid ihr ja auch so ein bisschen in diesem Geschäft drin. Und das ist ja was gerade das amerikanische Publikum ja auch sehr liebt, diese private Insel.
Genau. Und dann, wenn du sie dir anguckst, dann ist der Stil halt ein bisschen anders. Ne? Also das ist so ein bisschen und das ist ja auch sehr schlüssig bei Royal Caribbean. Die haben ihren schwimmenden Themenpark sozusagen, und dann haben sie ihre Insel als Themenpark dann irgendwo. Ja. Und bei uns ist es halt mehr auf so einen Karibik-Experience-Strand und ein bisschen bisschen mehr Raum dazwischen und ein bisschen luftiger halt sozusagen alles.
Das Witzige in den Bahamas ist ja, dass die beiden Inseln, die Kokoki und die Eure Great Stirrup hier in Sichtweite direkt nebeneinander liegen. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man da ist, an rüber zu gucken zu den anderen, die da ein völlig anderes Konzept auf der Insel haben.
Ich stand vor kurzem auf dem Leuchtturm oben drauf, auf Great Stirrup Cay, wo die Zipline losgeht und konnte rüber gucken auf Kokoki und wo sie dann da gerade am Party machen waren entsprechend. Also ja, aber es sind eben auch da zwei etwas unterschiedliche Konzepte. Bei uns mehr passend zu unserem Ansatz, Kreuzfahrt mehr auf die Destination bezogen und dann ist es halt mehr, geht es mehr darum, ein Karibik-Stranderlebnis da zu haben und zu bieten dann. Und bei Royal ist es dann eben ein bisschen mehr Remi-Demi und ein bisschen mehr Fun, aber
gut, ihr habt ja auch alles zum Beispiel gemacht. Regent und Oceania bei euch in der Unternehmensgruppe, wenn man so sagen will, die ja auch, ich habe es letztens gesehen, ich war in Belize mit einer anderen Reederei und habe einen Ausflug dahin gemacht und habe gar nicht realisiert, dass da Harvest Key so nah dran ist und wir sind da dorthin, um Seekühe anzugucken, die da wohl bei Harvest Key relativ nah dort sind und sah dann eben ein Schiff von Regent Seven Seas an der Insel, das heißt auch eine obere Premium- und eine Luxusreederei nutzen diese Insel ja auch.
Ja, und die sind auch bewusst neutral gehalten, also da kleben jetzt nicht NCL-Logos oder sowas irgendwie und wir nutzen sie für alle auch und es ist eben auch nicht zu einseitig dann eben. Also wenn man das dann jetzt irgendwie ausrichten würde auf so ein reines Sun-and-Fun-Produkt irgendwie, dann würde es eben nicht mehr passen für den Norwegian-Kunden entsprechend.
Ja. Ein Thema finde ich noch ganz spannend, weil das so über fast Jahrzehnte irgendwie vernachlässigt war und keine Reederei hat sich da so richtig herangetraut. Und jetzt plötzlich kommen überall, vor allem bei den neuen Schiffen, Einzelkabinen, also echte Einzelkabinen oder besondere Angebote für Alleinreisende, die eben nicht mehr diesen hohen Einzelzimmerzuschlag. Warum kommt denn das jetzt, also warum hat es dieser Trend nicht schon vor 10 oder vor 15 Jahren eingesetzt? Warum ist es jetzt plötzlich so attraktiv?
Na gut, wir haben damit angefangen 2010 mit der Norwegian Epic. Also sind schon 13, 14 Jahre jetzt. Ne?
Da waren wir noch relativ allein. Jetzt ist es
ja,
so.
Ja genau, da hatten wir die ersten Solo-Staterooms und es waren ja auch nur die Innenkabinen dann. Aber eben verbunden mit diesem Konzept, warum das bei uns so gut funktioniert, ist ja, dass du dann dieses Studio-Lounge hast mit Keycard-Access. Nur die Leute, die wohnen in den Studios, in den Einzelkabinen, haben dann da Zugang. Das heißt, jeder, der in dieser Lounge ist, ist auch ein Solo-Reisender, der dann, wenn er sich in die Lounge begibt, wahrscheinlich Interesse hat, mit anderen in Kontakt zu kommen. Und so ist diese Kombination, ich bin auf einem größeren Schiff, aber ich weiß auch, wer Interesse hat, vielleicht in Kontakt zu kommen. Und dann entstehen wirklich Freundschaften, die zusammen Ausflüge machen und in Restaurants gehen und so weiter. Das funktioniert halt sehr gut und deswegen haben wir es auch konsequent jetzt ausgeweitet und haben jetzt auch in allen Kabinenkategorien, auch in Außen- und im Balkon, dezidierte auf allen Schiffen auch die Solo-Kabinen eingeführt, weil es einfach eine sehr hohe Nachfrage danach gibt. Auch. Also es gibt sehr viele Solo-Traveler, und das sind ja nicht alle Singles jetzt unbedingt, ja, wie man vielleicht vorurteilsmäßig erstmal denkt. Das ist in allen Farben und Formen sozusagen, kann man sagen, gibt es das. Oft sind es auch Freunde, die sagen, ich möchte aber meine eigene Kabine haben.
Ja.
Und dann hat jeder seine eigene Kabine und die machen wir zusammen im Urlaub. Ja.
Jetzt ist das ja eigentlich nichts Neues. Ne? Also früher war ja die Begründung von allen Reedereien im Grunde immer, wenn ich den Platz mit nur einer Person belege, dann habe ich eben nur den einen Reisepreis, ich habe nur das eine Bargetränk, ich habe nur den einen Ausflug. Das heißt, es war für die Reedereien nicht lukrativ, Einzelkabinen. Was hat sich denn da geändert?
Ja gut, nach der gleichen Logik könnte man dann auch ja sagen, auf eine Prima-Klasse kannst du aber mehr Leute raufquetschen als 3.000. Haben wir ja auch nicht gemacht. Wir haben die Kabine ja auch größer gebaut, als man sie vielleicht bauen müsste. Das ist eben der Qualitätsanspruch, den wir dann haben. Und da passt dann auch ein Solo-Konzept rein, wenn man möchte. Also wir haben es, für uns macht es in sich absolut Sinn so. Und wir setzen ja eben auf eine hohe Qualität des Produkts. Das hat dann natürlich auch einen höheren Preis. Wir sind also in der Regel nicht bei den billigsten Angeboten dabei. Aber wird dann eben auch honoriert. Und gerade heutzutage wollen ganz, ganz viele Leute im Markt ja vor allen Dingen dann in ihrer kostbaren Urlaubszeit ein ganz tolles Erlebnis haben und sind auch bereit dafür, im Zweifel ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn sie sich dann der Qualität sicher sein können. Und von daher, ich würde sagen, man kann das planen. Und bei uns läuft es ja sehr gut, so weit, dass wir es jetzt auch ausgeweitet haben.
Gut, und man muss natürlich ehrlich sagen, es ist die Einzelkabine, die ihr jetzt anbietet, ist nicht der halbe Preis einer Doppelkabine, sondern ist natürlich schon ein bisschen mehr, aber halt nicht so viel mehr wie früher, wo man oft ja den 100% Aufschlag oder 80% Aufschlag bezahlt hat.
Und es ist so, dass das natürlich bei uns ist ja immer, es ist ja alles Revenue Management. Es wird ja ständig vom Revenue Management Team drauf geguckt. Und die Preise verändern sich ja wöchentlich fast so ungefähr dann auch immer mal nach der Nachfrage. Und da die Nachfrage nach den Solo-Kabinen eben entsprechend gut ist, sind sie auch etwas teurer, als sie mal angefangen haben. Ja, also am Anfang, als die Epic rauskam, waren sie tatsächlich so wie eine halbe Einzel-Innenkabine dann. Und inzwischen sind sie ein bisschen teurer geworden, bestimmt. Das liegt an der Nachfrage letztlich. Das heißt aber auch, man kann noch auf Transatlantikreisen vor allen Dingen oder auf solchen Reisen kann man oft noch sehr gute Schnäppchen finden.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, okay. Lass uns zum Schluss noch zu dem großen Elefanten im Raum kommen, der in der Kreuzfahrt irgendwie immer mitschwingt. Komischerweise bei anderen Themen, Klimaschutz, Umweltschutz, nie so im Vordergrund. In der Kreuzfahrt steht es immer, wenn man Kreuzfahrt sagt, automatisch auch das Thema irgendwie im Raum. Wie siehst du denn generell die Zukunftsperspektive, was die Weiterentwicklung Klimafreundlichkeit, Umweltfreundlichkeit angeht? Gerade jetzt, ihr habt ja euch entschieden, nicht auf LNG zu setzen. War vielleicht eine schlaue Entscheidung. Jetzt ist LNG ganz heftig an der Kritik an manchen Stellen. Wo siehst du da die Perspektive? Also ihr denkt eher über Methanol nach. Das ist ja aber auch eine Sache, wo man sagt, das grüne Methanol muss ja auch erstmal irgendwo herkommen. Das ist also auch nichts, was ich morgen schon in den Tank kriegen kann. Ja. Wie siehst du denn da im Moment den Stand der Dinge? Wie ist die Perspektive da?
Ja, also kleiner Sidestep. Ich war gestern auf einem Panel mit Destinationen zusammen auch entsprechend und dann war ich so als Kreuzfahrtvertreter. Merktest du dann, ja, dann kam so gleich das Wort Massentourismus und dann waren sie sofort bei Kreuzfahrt. Also wir sind so in diese Ecke bestellt worden im Laufe der letzten Jahre und sind da jetzt so ein bisschen, wenn man über da was Negatives reden will, wo jeder dann nickt, dann, ah ja, die böse Kreuzfahrt so ungefähr. Das ist leider ein bisschen drin bei vielen Leuten. Sowohl im Overtourism-Bereich als auch bei Umweltthemen dann auch. Da sind natürlich wahre Punkte dran, die wir auch adressieren müssen. Und ich denke auch schon viel adressiert haben. Gerade beim Bereich Overtourism arbeiten wir ja mit Destinationen auch entsprechend zusammen, um zu gucken, dass das eben für alle ein gutes Erlebnis wird und so wie es die Destination auch möchte. Aber bei dem Thema Umwelt ist es natürlich was, wo wir alle einen längeren Atem brauchen. Also für uns heißt es, wir haben ja unser Commitment abgegeben zu sagen, okay, was müssen wir tun, was ist unser Beitrag, damit wir die Paris-Ziele erreichen können. Nach allen Berechnungen müssen wir also spätestens im Jahr 2050 komplett net zero sein über unsere gesamte Wertschöpfungskette. Also
da muss jetzt ganz vorsichtig sein, weil die Umwelthilfe verklagt ja gerade TUI Cruises, weil sie das auch öffentlich sagen, dass sie das tun werden.
Naja, ja, gut, die behaupten ja, TUI hätte damit geworben.
Ja.
Ich weiß nicht, das muss das Gericht dann entscheiden, aber meiner Meinung nach sind das Informationen auf einer Website. Man kann ja eine Vision haben und es wäre ja fahrlässig, vielleicht auch gerade aus Sicht eines Umweltvereins, wenn wir jetzt nicht daran arbeiten würden, wo wir hinwollen. Ja, also wir wollen dahin. So, das ist erstmal das Ziel am Ende, was wir erreichen wollen. Wie wir da hinkommen, kann noch keiner 100% sagen heutzutage. Ja, aber wir haben natürlich Ideen, wie es gehen könnte. Und es wird sich noch weiterentwickeln in den nächsten Jahren. Wichtig ist für uns jetzt, dass wir jedes Jahr uns konkrete Ziele setzen auf dem Weg dahin, sodass wir vorankommen und dass wir messbar vorankommen und immer wieder anschauen können, wird das so werden, wird das so klappen oder nicht? Wir setzen momentan, wie du richtig gesagt hast, auf Methanol, weil wir denken in der Schifffahrt, sind es auch in der Containerschifffahrt, Maersk als große Containerreederei ist sehr stark dabei. Und wenn wir mit unseren Engine-Providern, MAN zum Beispiel, sprechen, dass es höchstwahrscheinlich eine sehr, sehr sinnvolle Lösung sein wird. Und wir sind natürlich alle darauf angewiesen, dass die Infrastruktur dafür dann entsteht. Also die Engines, die Motoren, die werden wir bauen können, das ist schon klar. Und wir haben jetzt jedes neue Schiff, was wir bestellen, wird immer mindestens Dual-Fuel-Methanol sein. Und so haben wir dann ja auch jetzt die letzten Schiffe, die wir bestellt haben.
Das heißt, es kann Marinediesel und Methanol abwechseln quasi.
Ja, ein bisschen absichern muss man sich dann ja da entsprechend, weil der Knackpunkt wird sein, die Verfügbarkeit dieser Treibstoffe. Ja, wird wirklich genug Grünes davon da sein? Und da darf man natürlich noch ein dickes Fragezeichen ansetzen jetzt heutzutage. Aber da sind wir Teil unserer gesamten gesellschaftlichen Transformation jetzt hin zu anderen Energieträgern. Und für gewisse Dinge, Großmaschinen im Prinzip, brauchen wir eine Alternative. Ja, beim Privat-Pkw ist es was anderes, da brauchen wir da nicht drüber reden. Aber
da gibt es die Alternative ja mit Elektroschrauber.
Genau, aber da ist es natürlich, da ist es absolut machbar aus heutiger Sicht mit Batterien zu fahren und das auch viel effizienter, als wenn man da jetzt irgendwie Wasserstoff nutzen wollte. Aber bei Großmaschinen ist es auch jetzt schon ziemlich gut absehbar, Flugzeuge, Schiffe, große Industrien, dass das dafür einen alternativen Energieträger braucht. Und da arbeiten wir aktiv dran mit. Wir sind da in verschiedenen Bereichen engagiert, wie gesagt mit MAN und auch in anderen Projekten und versuchen das jetzt dahin zu bringen, dass das die Option hoffentlich wird. Dabei halten wir die Augen offen, weil wir alle gucken müssen, wie wir dann wirklich dahin kommen. Weil das Ziel muss schon sein, dass wir dann wirklich dahin kommen oder früher, wenn es geht. Man kann ja auch, also auch im Bereich Batterien tut sich ja viel. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es noch Innovationen gibt, wo es auf einmal Dinge möglich werden, die man aus heutiger Sicht vielleicht noch nicht für möglich hält.
Oder ein Teil mit Batterie, dass man eben zum Beispiel den Garanger Fjord reinfahren kann, da genau. Batterien nutzt, weil es da ja auch gesetzlich schon gar nicht mehr anders möglich sein wird.
Ja, und
2026.
Ich denke, am Ende werden es so solche Hybridlösungen, wie auch ein Dual Fuel schon eine Hybridlösung irgendwo ist, sowas wird es wahrscheinlich dann nachher werden auch, weil man es kann und ich denke, es wird immer besser werden, zum Beispiel im Batteriebereich, dann ist das natürlich das Sauberste und das, da muss man dann mal gucken, was für Batterietechnologien da jetzt noch so kommen in den nächsten Jahren.
Siehst du vom Zeitrahmen her eine ungefähre Perspektive oder gibt es da in der Industrie schon Vorstellungen davon oder auch seitens der Treibstoffhersteller, wann zum Beispiel Methanol in einer Form verfügbar sein wird, also auch bezahlbar natürlich sein wird, dass ihr die nutzen werdet können?
Ja, also der Preis ist auch noch eine interessante Sache. Erstmal muss ja überhaupt die Infrastruktur entstehen, dass es überhaupt da ist. Das ist so ein bisschen der erste Augenmerk. Dadurch, dass wir und andere jetzt eben auch Schiffe bestellen und diese Infrastruktur anfängt zu wachsen, ist natürlich auch die Betreiberinfrastruktur letztlich oder die Anbieterinfrastruktur am Entstehen. Also ich kriege mittlerweile regelmäßig Kontakte von Leuten, die sagen, ich kann euch ab 2025, ab 2026 grünes Methanol in Spanien verkaufen oder sowas irgendwo. Seid ihr interessiert? Also es ist da auch was am Entstehen. In welcher Größenordnung und zu welchen Preisen, das muss man eben noch gucken. Es ist natürlich erstmal teurer am Anfang auch. Ein Stück weit lässt sich das nicht vermeiden bei solchen neuen Technologien. Und da müssen wir dann alle gemeinsam gucken, was das bedeutet und wie wir das adressieren über die Zeit. Aber dafür ist es einfach ein zu komplexer und zu großer Prozess, dass man jetzt wirklich einen festen Plan machen könnte, heutzutage schon. Deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, finde ich, dass wir alle eine Vision haben und dann konkret darauf hinarbeiten und die Augen und Ohren offen behalten. Ja, aber deswegen muss man sich auch eine Vision setzen und sagen, ja, in 2050 spätestens muss ich da sein. Und ich finde, das kann man uns auch nicht vorwerfen, dass wir das wollen. Ja.
Wie groß ist denn eigentlich die Rolle, die die Kreuzfahrt in der gesamten Schifffahrt spielt? Also ich habe mich gerade so ein bisschen mit dem Thema Energy Efficiency Design Index der International Maritime Organization beschäftigt, mit der EU, die ja auch eine Datenbank mit Meldepflichten zur CO2-Emissionen von Kreuzfahrtschiffen hat. Da geht es eigentlich immer darum, nur das CO2 zu messen, das vom Schiff bei der Verbrennung des Kraftstoffs emittiert wird. Das würde ja, wenn du Methanol einsetzt, nichts ändern, denn Methanol emittiert ja auch CO2. Es wäre halt nur, wenn es grünes Methanol ist, eigentlich nachhaltiges Methanol. Wenn man aber nur das misst, was am Schiff emittiert wird, würde es gar keinen Unterschied machen. Also wie sehr kann sich denn die Kreuzfahrt in der Schifffahrt da eigentlich behaupten und sagen, wir müssen die Regeln ändern, damit das sinnvoll wird?
Ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die mit Methanol fahren wollen. Maersk zum Beispiel angesprochen und andere bauen ja schon. Und bei Containerschiffen kann man ja auch, sind ja schon auch... Für jetzt Auslieferung sind ja schon die ersten Schiffe da, die mit Methanol auch fahren können. Also von daher ist das, denke ich, ein Schifffahrtsthema allgemein. Und Regulierung ist auch was manchmal über Zeit sich noch entwickeln muss und anpassen muss. Da müssen wir mal schauen. Deswegen können wir uns aber ja nicht abschrecken lassen, die Lösung zu verfolgen, die wir für am realistischsten halten, um auch wirklich auf Null nachher zu kommen. Und wenn man sich die anderen Lösungen anguckt, gibt es Lösungen, die so tun, als wären sie Lösungen, haben wir schon von angesprochen, aber eigentlich dann doch am Ende ersetzt werden müssen und andere Lösungen, die vielleicht auch was werden können, aber Methanol ist für die Schifffahrt vom Handling her und von allen möglichen Dingen, die man da mit reinführen könnte, das Wahrscheinlichste aus heutiger Sicht. Also verfolgen wir das und sind aber offen in andere Richtungen auch. Also ich denke, es ist ein Prozess, der uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten wird.
So, auch, so ein bisschen Pokerspiel, was die Reedereien da so ein bisschen machen müssen. Ne? Ein Schiff planen für eine Zukunft, von der man noch nicht genau weiß, was sie sein wird.
Ja, aber ein Stück weit lässt sich das nicht verhindern, wenn wir jetzt unsere nächsten Schiffe dann bestellen wollen. Unsere aktuelle Bestellung laufen bis 2028. dann sind wir schon irgendwann in den 2030ern und dafür müssen wir jetzt halt versuchen, so gut wie möglich zu planen.
Und das sind ja Schiffe, die dann 2050, wenn man klimaneutral sein will, noch fahren werden.
Richtig. Ja. Also alles, was jetzt kommt, wird dann eigentlich noch fahren. Deswegen müssen wir auch anfangen, Schiffe zu bauen, die dann die Möglichkeit haben, realistischerweise dahin zu kommen.
Soweit das Interview mit Kevin Buchholz von Norwegian Cruise Line. Hochinteressantes Interview, habe wieder viel gelernt und ja, so ist es aber auch immer unseren Podcast, ne?
Das ist ja wohl selbstverständlich, oder? Wir geben uns Mühe.
Genau. Und in der Aftershow möchten wir gleich noch sprechen über die aktuellen Zahlen in der Kreuzfahrtindustrie, wo da die Entwicklung gerade hingeht. Wir haben es ja schon angedeutet am Anfang des Podcasts. Und wenn Sie auch unsere Entwicklung unterstützen möchten, dieses Podcasts, dann können Sie das gerne tun. In vielfacher Weise. Zum Beispiel, indem Sie uns weiterempfehlen. Wenn Sie also auf Reisen sind und dort Leute kennenlernen, dann können Sie denen ja ruhig erzählen, hey, habt ihr schon diesen Podcast gehört. Da erfahrt ihr alles über die Kreuzfahrtindustrie, über die Destinations und so weiter und so weiter. Oder Sie können uns auch, finanziell unterstützen. Alle Informationen dafür finden Sie auf unserer Webseite cruisetricks.de. Über jeden Euro sind wir sehr dankbar. Und ja, ansonsten unterstützen Sie uns natürlich dadurch, dass Sie uns weiter gewogen bleiben und uns hören. Also, wir sind in 2 Wochen wieder da. Weiter geht's noch mit der Aftershow für all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao. Servus.
Herzlich willkommen zur Aftershow und wir wollen uns nochmal mit den Zahlen beschäftigen, mit den aktuellen aus der Kreuzfahrtindustrie. Es gab ja einen wirklich heftigen Knick, als Corona über uns hereingebrochen ist. Alle Kreuzfahrten fast wurden abgesagt. Wenn es Kreuzfahrten gab, dann durften nur ein Teil der Passagiere drauf. Viele Schiffe wurden erstmal eingemottet, sind überhaupt nicht gefahren. Manche sind danach sogar verkauft worden, manche sind wieder in Dienst gestellt worden. Inzwischen fährt...
Da kann man sich schon kaum mehr richtig dran erinnern, obwohl es erst so kurz her ist.
Ja. Inzwischen brummt der Laden wieder, kann man sagen. Also die Schiffe fahren unter Volllast und ja, es ist eine Freude, das zu sehen, wenn man sich begeistert für die Kreuzfahrt. Aber Franz, sind wirklich alle Zahlen so positiv oder gibt es dann auch das eine oder andere, was noch reinstrahlt aus der Zeit der Pandemie? Schulden zum Beispiel.
Naja, klar. Also das haben wir im Hauptpodcast mit Kevin Buchholz auch gerade schon so ein bisschen angesprochen. Die Schulden sind natürlich noch da und die Schulden müssen abgebaut werden. Insofern sind die Reedereien ja sehr, sehr intensiv dabei, schon natürlich seit Beginn der Pandemie, auch Sparmaßnahmen zu finden, Möglichkeiten zu finden, ohne dass jetzt die Qualität an Bord irgendwie schlechter wird oder übermäßig schlechter wird. Klar, weil je schneller die Schulden abgebaut sind, desto mehr ist wieder Geld vorhanden aus den Einnahmen, um eben nicht nur die Schulden abzutragen, was jetzt außer dass der Kontostand sich verändert, kein Vorteil bringt, sondern eben auch wieder neue Schiffe bauen kann, Schiffe renovieren kann, Innovationen erforschen kann. Also insofern ist das sicher noch eine große Last für die ganze Branche und es sind auch so die eine oder andere kleinere Reederei, vor allem sicher auch finanziell in ziemlichen Engpässen. Also das ist schon noch eine Herausforderung an der einen oder anderen Stelle. Das muss sich lösen. Aber das wird sich, glaube ich, auch ganz gut lösen, weil eben im Moment die Buchungszahlen durch die Decke gehen. Die sind immens gut, wenn man den Reedereien glauben darf. Und da gibt es jetzt auch keinen großen Zweifel dran, gerade wenn man sich auch, wie du es erzählt hast, guckt, wo kann ich denn buchen und du findest, es ist alles ausgebucht und teuer. Also das ist real. Und insofern werden die Reedereien es wohl, so wie es jetzt weiterläuft, ziemlich gut schaffen, das abzuschütteln, loszuwerden. Ich rechne auch damit, dass in den nächsten Wochen, Monaten schon die ein oder anderen größeren Neubauaufträge auch wieder kommen werden, weil eben die Nachfrage so groß ist. Und wir sind jetzt, Stand 2023 den Zahlen nach, in der Hochseekreuzfahrt, was den deutschen Markt angeht, da gibt es jetzt die konkreten Zahlen schon, für international sind die Zahlen noch nicht da. Waren wir 2023, gab es mehr deutsche Passagiere auf Kreuzfahrten als im absoluten Superrekordjahr 2019. Also 18.500 Passagiere, glaube ich, waren das ungefähr mehr als 2019 schon. Und das zeigt ja schon, wie es läuft. Und dieses Jahr sind die Buchungszahlen nach allem, was man sieht, so hoch, dass wir die 3 Millionen deutsche Passagiere auf Kreuzfahrt deutlich überschreiten werden.
Jetzt müssen wir vielleicht nochmal erklären, warum überhaupt die Schulden gemacht worden sind. Die Schiffe waren ja da, sie durften nur nicht betrieben werden. Und natürlich so ein Schiff, das einfach da liegt, das verursacht massiv Kosten. Selbst wenn es nicht fährt, selbst wenn es irgendwo nur auf Rede liegt, aber auch das muss bezahlt werden und auch, dass die Maschinen in Schuss bleiben, muss bezahlt werden, da muss Personal an Bord bleiben, das muss bezahlt werden, das Personal an Land muss bezahlt werden oder in Kurzarbeit geschickt werden und so weiter und so weiter. Da haben die Reedereien wirklich viele Milliarden, muss man sagen, aufgenommen und die müssen nicht nur zurückgezahlt werden, Franz, die müssen auch nicht nur bedient werden, sondern müssen auch die Zinsen dafür bezahlt werden. Ja, und das ist natürlich heftig und jetzt frage ich mich natürlich als Passagier, wenn ich jetzt auf dem Schiff gehe aktuell, egal bei welcher Reederei, ob ich das dann auch merke, dass die Reedereien vielleicht, naja, eigentlich wollten wir dieses Jahr das Schiff renovieren, jetzt lassen wir es nochmal ein Jahr weiterfahren und renovieren. Dann merkt man solche kleinen Dinge oder vielleicht Einschränkungen am Buffet oder vielleicht weniger Personal an Bord. Merkt man das in irgendeiner Form oder ist es eigentlich alles wie vorher?
Naja, das ist so diese klassische Suche nach nach dem Haar in der Suppe, wobei in Suppen sind ja meistens keine Haare, auch wenn man danach sucht. Ja klar, wirst du, wenn du es ganz, ganz genau vergleichst, ja, wirst du sicher das ein oder andere merken, dass sich verändert hat. Also es ist beispielsweise der Trend, gut, das ist jetzt was man relativ deutlich sieht bei vielen Reedereien, die den Kabinenservice nicht mehr zweimal am Tag machen, also nicht in der Früh das ganze Zimmer sauber machen, Bett machen und dann während du beim Abendbissen bist, dann nochmal durch die Kabine gehen und das Bad nochmal putzen und dir dein Bett aufdecken, sondern da findet halt nur noch eine große Reinigung statt, wobei das ja bei TUI Cruises AIDA schon immer so war, bei dem einen oder anderen. Also da ist vielleicht so das, was man am deutlichsten spürt. Und ja, ob jetzt nur im Einkauf die Reederei versucht, beim Fleischeinkauf zu optimieren und vielleicht nicht mehr das, 80 Euro pro Kilo, sondern das 75 Euro pro Kilo Fleisch kauft. Das sind so Sachen, die würde man, glaube ich, bei extrem gutem Hinschauen merken. Aber ansonsten ist natürlich schon die Idee dahinter, auch in dem Wettbewerb, der im Markt herrscht, die Qualität und das Produkt gleichbleibend zu halten, weil du würdest ja Kunden verlieren, wenn du da zu große Abstriche machst. Aber sicher wird man das an der einen oder anderen Stelle merken.
Wie lange wird das eigentlich?
Ist jetzt, finde ich, aber auch kein großes Drama. Ja, das viele von den Sachen sind auch echte Luxusprobleme, wenn da ne, also irgendwelche Kleinigkeiten sich verändern, da geht die Welt nicht unter davon.
Weiß man eigentlich, wie lange die Reedereien jetzt noch brauchen, um diese ganzen Schulden wieder abzubauen oder gibt es da keine Zahlen?
Wie lange sie dafür noch brauchen werden, ist schwierig, weil da geht es in die Zukunft in Prognosen. Das sind Aktiengesellschaften, die werden da wenig. Also klar, wenn man die Jahresberichte ganz genau reinschaut, wird man da sicher Hinweise drauf finden oder die Jahresberichte beobachten. Dann sieht man natürlich auch, wie Schulden eventuell zurückgehen. Aber ehrlicherweise bin ich jetzt auch kein Finanzanalyst, der sich da jede einzelne Zahl von jeder einzelnen Reederei so genau anguckt.
Du hast auch angesprochen, man hat dann auch einfach weniger Geld für Innovationen. Jetzt war ja die Kreuzfahrtindustrie ja durchaus innovativ in den letzten Jahren, was so auf den Schiffen geboten worden ist. Ich habe jetzt erst kürzlich wieder gesehen einen Bericht, da wurden wieder Achterbahnen von einer deutschen Firma auf dem Schiff installiert. Also Achterbahnen auf dem Schiff, das ist schon, finde ich, ziemlich krass, aber es ist ja nicht das Einzige, was da innovativ passiert ist in den letzten Jahren. Ich erinnere mich auch an den Magic Carpet zum Beispiel, der da rauf und runter gefahren wird an der Seite des Schiffes.
Lauter das sind aber jetzt, wenn man ehrlich ist, natürlich Sachen, die deutlich vor der Pandemie
natürlich, schon waren. Natürlich, genau, da waren sie innovativ, ja. Und das wird jetzt eventuell eben auch durch dieses mangelnde Geld einfach verlangsamt, sage ich mal, die Innovation.
Nee, das würde ich so überhaupt nicht sehen. Also daran, das scheitert daran nicht. Es ist halt, man sieht halt im Moment jetzt noch keine neuen Innovationen nach der Pandemie, weil Entwicklung von einem neuen Kreuzfahrtschiff dauert halt einfach 5-6 Jahre. Das heißt, du wirst das schon, was jetzt heute in Planung ist, was sich die Reedereien auch während der Pandemie, da war ja durchaus viel Zeit, sich auch konzeptionell mit dem Produkt zu beschäftigen, wird man, denke ich, schon die kommenden Jahre dann sehen. Ja. Und du hast schon interessante Innovationen, wenn du die Icon of the Seas anschaust, aber das ist eben was vor der Pandemie noch geplant worden ist oder auch eine Sun Princess, die jetzt das zum Beispiel dieses Magic Castle Event ganz, ganz schwer zu beschreiben. Also ein Bereich auf dem Schiff, wo ganz viel gezaubert wird, Close-Up-Magic, spezielle Drinks dazu. Also ganz, ganz besonderes Event-Geschichte an Bord. Also solche Sachen sieht man dann auch jetzt schon. Aber wie gesagt, das ist jetzt so, was während der Pandemie und nach der Pandemie entwickelt wurde, wird man erst die nächsten 2-3 Jahre dann auch nach und nach sehen.
Wo Innovation ja auch dringend benötigt wird und was eben auch viel, viel, viel Geld kostet, ist der Antrieb des Schiffes. Ne? Also da umweltfreundlicher zu werden, da ist ja schon eine ganze Menge passiert. Umstieg auf LNG, der ja gerade stattfindet. Aber jetzt denkt man auch an Wasserstoff. Auch das ist eine Technologie, die sehr, sehr teuer ist. Dafür braucht es Geld.
Wasserstoff, ehrlicherweise, sehe ich in der Kreuzfahrt auch nicht.
Siehst du nicht.
Auch wenn das ab und zu mal erwähnt wird. Ja. Ich sehe es nicht, was keinen Sinn macht.
Auch nicht als unterstützende Technologie. Zum Beispiel für den Hotelbetrieb.
Naja, nein, weil Wasserstoff, ich meine, das hat Kevin Buberts, glaube ich, in dem Interview vorhin auch schon gesagt, Wasserstoff ist für ein Schiff, ein Kreuzfahrtschiff, sehr schwierig zu handeln. Mhm. Du musst es entweder unter einem enormen Druck oder bei einer extrem niedrigen Temperatur, also noch viel, viel kälter als LNG lagern, hat trotzdem nicht die hohe Energiedichte wie Methan-LNG. Insofern ist das keine vernünftige Option. Da ist sicher sowas wie Methanol die wesentlich schlauere Variante.
Mhm. Du hast es
Aber wird sich mit der Zeit natürlich zeigen müssen, ja. Die Kreuzfahrt hängt da auch so ein bisschen an der Frachtschifffahrt und an der Containerschifffahrt, die natürlich mit wesentlich mehr Schiffen im Markt sind und deswegen eher bestimmen werden, letztendlich, welche Technologie sich auf dem Markt durchsetzt. Und das sieht mir eher nach Methanol, LNG, mit der LNG als Übergangsding eher nach Methanol oder auch natürlich regenerativen Energieformen, entweder Bio oder synthetisch generiertes aus. Aber Wasserstoff sehe ich ehrlicherweise der Schifffahrt nicht wirklich.
Okay. Du hast es vorhin angesprochen. Manche kleine Reederei kämpft bis heute noch mit den Folgen von Corona. Ist da eventuell auch die Gefahr, dass eben die tatsächlich vom Markt verschwinden oder aber von anderen großen Reedereien dann übernommen werden? Sehen wir da vielleicht eine Konzentration auf weniger Reedereien, die dafür umso größer und dann mit natürlich auch mit einer höheren Preismacht ausgestattet? Weil wenn alle Konkurrenten einer Reederei kosten gehören, dann kann man ja die Preise nach oben setzen.
Nee, also ich denke schon, dass es vielleicht nochmal einen Einzelfall irgendwo geben wird, aber das sehe ich jetzt überhaupt nicht als großen Trend. Das ist ja in den USA, hat ja gerade eine Reedereiinsolvenz angemeldet, die American Queen Voyages, also im Großen und Ganzen mit Flusskreuzfahrtschiffen. Es hängt natürlich ein bisschen mit der Pandemie zusammen, aber hat auch andere Gründe. Also klar wird vielleicht die eine oder andere Reederei noch so ein bisschen in einer prekären Situation gerade sein und dann kann natürlich irgendein blöder Zwischenfall, der zusätzlich viel Geld kostet, vielleicht mal eine Insolvenz auslösen. Aber ich sehe das jetzt nicht als großen Trend. Ich denke, das Problem ist schon im Griff und vorüber, gerade weil die Buchungszahlen jetzt eben auch so toll laufen. Und insofern, selbst wenn jetzt da mal zwei oder drei vielleicht irgendwo noch ein Problem kriegen, führt es dann nicht zu einer Konzentration, die so stark wäre, dass da irgendwer Preisführerschaft haben könnte. Also wir haben ja immer noch vier große Kreuzfahrtunternehmen mit Carnival, die Carnival Corporation, die Royal Caribbean Group, du hast Norwegian Cruise Line Holdings und du hast MSC. Das sind vier ganz, ganz große Blöcke und keiner von denen ist in irgendeiner Weise gefährdet und insofern wirst du immer zumindest diese vier großen Blöcke und dann noch ganz, ganz viele kleine drumherum haben. Also da sehe ich jetzt keine Konzentration, die dazu führen würde, dass irgendwer Preise diktieren könnte.
Gut, da bin ich beruhigt und hoffe, dass die Preise auch wieder mal ein bisschen wieder nach unten gehen, statt nach oben. Aber das hängt halt auch davon ab, wie viele Schiffe stehen zur Verfügung und wie viele Leute buchen. Wir werden sehen. Franz, ich danke dir ganz herzlich und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao. Servus.